Und nun wieder der Podcast Rolf Pieper ohne Filter. Rolf Pieper, der Erfinder der Triversifikation. Rolf Pieper ohne Filter, der Podcast.
Mein Name ist Rolf Bernd Pieper, ich bin internationaler Finanzmarktexperte, Buchautor und Wegbegleiter für Menschen, die mit ihrem Vermögen neue Sicherheiten suchen.
Und aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich.
Wenn Hypewellen rollen, suchen Anleger gerne festen Boden. Ja, und landen sie natürlich bei Gold und Co. Gold hat im Oktober ein neues Rekordhoch markiert, ist dann aber spürbar zurückgekommen. Zeit für eine Einordnung. Gibt's Blasen an der Börse, Verschnaufpause oder Kaufchancen? Herr Pieper, Nvidia als Sinnbild der KI-Blase. The Bank of England, IWF warnen vor einer möglichen scharfen Korrektur, während Nvidia Rekordwert ist. Ist das schon eine Blase? Also zahlt die Story die Bewertung in den nächsten Jahren zurück?
Naja, das wird sich noch zeigen. Also ich bin in meiner Analyse auch so weit, dass wir kurz vor einer Blase stehen oder schon mitten in einer Blase sind. Schauen wir uns doch mal die Daten an. Ja, Nvidia hat eine Börsenkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar. Das ist mehr als das Doppelte des Bruttoinlandsproduktes von Italien. Ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes der gesamten EU. So, und da stellt sich die Frage, ist das real oder ist es wirklich eine Blase? Und meine Grundausbildung sagt, dafür fehlen mir die Fundamentaldaten, ja. Und es gibt ja immer so Zeichen für Blasen. Erst gibt's eine irrationale Euphorie, dann gibt's eine spekulative Nachfrage. Und das noch im Umfeld von günstigen Zinsen, da ist sehr viel kreditfinanziert und jeder will mit dabei sein. Dieser sogenannte Cracker-Boom, also ich muss unbedingt noch am Ende auch mit dabei sein und jeder steigt ein, deutet gerade bei der KI auf ein Gewitter hin.
Ja, das würde ich gerne mal aufgreifen. Also wenn wir Blasen sagen, was ist eigentlich genau an der Börse eine Blase? Woran erkennt man denn eine zeitnah? Wir hatten ja das Gefühl, es gibt klar, also wie zum Beispiel Wasserstoff vor 2-3 Jahren wurde gehypt, zack, 90% runtergefallen. Lass uns ein bisschen in die Psychologie einsteigen. Gibt es an der Börse immer Blasen und was passiert psychologisch bei den Anlegern in der Endphase? Man sagt ja immer, naja, ich muss nur noch einen finden, der einfach noch teurer einkauft. Ist es Herdentrieb, FOMO, Extrapolation oder was beobachten Sie da aktuell?
Naja, aber definitiv ist es zunächst einmal eine Euphorie. Und diese Euphorie wird zur Blase, wenn der eigentliche Vermögenswert sich entkoppelt von dem Geld, was in das Zielinvestment reinfließt. Also das heißt, das Underlying Asset hat einen gewissen Wert, den man mit Fundamentalanalyse und Dingen, Aussichten in der Zukunft feststellen kann. Und auf einmal ist viel, viel mehr Geld in diesem Zielinvestment unterwegs, ja. Und es gibt einen schlauen Menschen, der mal gesagt hat, Kredit ist der siamesische Zwilling einer solchen Blase. Dann kommt auch anschließend jeder will dabei sein. Ich nehme noch einen Kredit auf und blase den da auch noch rein, blase den in die Blase rein, ja. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und dann treiben die Spekulationen natürlich die Preise immer mehr in die Höhe. Der eigentliche Vermögenswert wird entkoppelt mit dem Geld, was im Zielinvestment ist, ja. Und am Ende platzt so ein Ding halt. Und da, sie haben ja danach gefragt. Und das haben wir regelmäßig gehabt. Ich darf nur an die Dotcom-Blase erinnern. Und die aktuellen Anzeichen und die Parameter sind sehr, sehr ähnlich wie in der Dotcom-Blase.
Also, wir können ja von Blasenökonomie sprechen. Ist dann Bitcoin auch in der Blase?
Nein, Bitcoin ist nicht in der Blase. Also die prognostizierten 1 Million, die ja viele meiner Kollegen abgegeben haben für dieses Jahr, das hätte ich als Blase angesehen, ja. Man sieht ja, wir haben in Bitcoin ja auch eine ganz scharfen Rückgang in den letzten Wochen gehabt. Also alle Coins in der Summe. Und dann muss man sich einfach mal die Marktkapitalisierung anschauen. Bitcoin ist da, glaube ich, auf Platz 8 oder 9 in der Welt. Und wenn Sie sich die Volumina anschauen, Gold ist als Vermögensklasse erstmals die große Nummer 1, ist an den Shares und Aktien vorbeigezogen.
Da hake ich gleich nach, also damit wir die Brücke eben von immaterieller Euphorie zum physischen Wert haben. Ja, bei Gold ist es dann vielleicht sogar auch eine Blase, ist ja auch extrem gestiegen, weit über 4.000 und dann eigentlich auch wieder 10% zurückgefallen. Man könnte ja sogar sagen, auch Gold hat so eine Blasentendenz?
Na, eher nicht. Gold ist für mich der sichere Hafen. Und je unsicherer solche Blasenentwicklungen sind und die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist, ja, ein All-Time-High nach dem anderen, suchen Menschen natürlich einen Ausweg und den sicheren Hafen. Und ein Kilo ist ein Kilo. Man muss es einfach mal so sagen. Und ein Kilo bleibt ein Kilo. Und dem Kilo ist es im Prinzip egal, wie viel es wert ist.
Und eins kann man fast wahrscheinlich auch vermuten. Wir wissen es nicht. Aber wenn ich jetzt einfach mal in die Zukunft gehe und sage, in 300 Jahren gibt es kein Euro mehr, vielleicht auch kein Dollar mehr, aber Gold wird weiterhin einen Wert behalten wahrscheinlich.
Das ist so, ja. Ich habe in meinem Buch geschrieben, man muss sich am Fressverhalten der Wölfe orientieren, nicht an dem der Schafe. Und das Fressverhalten der Wölfe sieht man, die ganzen Notenbanken sind ja massiv in Gold, Dedollarisierung und haben dort investiert. Und Länder, die man gar nicht so auf der Agenda hatte, sind jetzt auf der Käuferseite, wie zum Beispiel Polen, Tschechien und so weiter. Die Türkei, die rüsten gerade massiv in Gold auf. Also das ist noch lange nicht vorbei. Und die Gold ist dabei für mich die Versicherung gegen solche Entwicklungen und hat immer einen intrinsischen Wert, ja. Und das ist ein ganz entscheidendes Momentum und Gold festigt gerade die Position als sicherer Hafen im Finanzuniversum.
Also Gold, der sichere Hafen. Welche weiteren sicheren Hafen gibt es denn noch? Also neben Gold, welchen echten sicheren Hafen taugt denn 2025, 2026? Edelsteine, Wald, Plantagen, vielleicht Anleihen? Wie definieren Sie Nutzen, Liquidität und wie korreliert das?
Ja, ich mache ja meine Analyse, ich nenne das ja Vermögensschutzarchitektur, betrachte ich immer den Short-Term, Mid-Term, Long-Term, den kurzen, mittelfristigen und langfristigen Bereich, ja. Und das ist das Hervorragende an Gold, Silber, Platin und Palladium. Sie haben eine tägliche Liquidität durch die Feststellung des Börsenpreises, Spotpreis an jeden Tag. Und sie sind hoch liquide, weil ich immer einen Rücknahmepreis habe und immer in den Markt rein kann. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil. Alle anderen von Ihnen genannten Dinge wie Edelsteine, wie beispielsweise Kunst, strategische Metalle, seltenen Erden und so, haben zumindest einen intrinsischen Wert. Es gibt immer diesen inneren Wert, der für mich ganz, ganz entscheidend ist. Und den suchen viele ja beim Bitcoin beispielsweise noch. Aber in diesem Bereich fühle ich mich wohl. Und dann gibt es Märkte, die vom nachwachsenden Rohstoff bedient werden. Einmal der Luxusmarkt ist ein ganz wichtiger Markt, denn Luxus funktioniert auch in Krisen. Das zeigt die Vergangenheit.
Wenn Sie Luxusmarkt meinen, was meinen Sie da im Detail? Haben Sie ein Beispiel?
Es gibt ganz viele Beispiele. Also fangen wir bei der guten Schweizer Uhr an und hören bei dem sehr raren, seltenen Wein oder Whisky auf. Und dazwischen gibt es eine ganze Menge. Beispielsweise in meiner Klientel stelle fest, dass viele diesen Wert, ich habe einen Wert an einem sicheren Hafen, mit dem Gedanken verbinden, ich brauche auch einen Fluchttunnel. Ich will ein Beispiel nennen. Ich fliege nächste Woche nach Thailand und habe das große Glück, durch meine Kontakte an der Wall Street ein Immobilienprodukt angeboten bekommen zu haben. Ein Luxusressort, das größte Luxusressort und das ist das am besten ausgestattete Luxusressort in Thailand. Ja, dort können Menschen ein Hotelzimmer kaufen. Sie haben eine hervorragende Rendite durch das Betreiben zwischen 10% und 15% und haben aber die Kombination mit einem Visum und einem Fluchtpunkt. Ich nutze das Hotelzimmer, wann immer ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, habe ich mit der Wyndham-Gruppe, der größten Hotelgruppe der Welt, einen Betreiber, der es vermarktet, sodass ich Rendite erziele. Ja, das sind für mich Highlights bei den Themen, neben den vorhin genannten.
Edelsteine, wie sieht es da derzeit aus?
Ja, mega, ne? Also man muss einfach sagen, der Edelstein, der Investment-Edelstein, also wir müssen unterscheiden zwischen Schmuck-Edelstein und Investment-Edelstein. Der Investment-Edelstein ist maximal rar und er wird täglich rarer. Also Förderländer wie Thailand sind mittlerweile Importländer geworden. Der berühmte Rubin aus Burma, den gibt es nur noch mit sehr, 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 sehr schwierigen Zugangswegen, weil die Fundstellen leer sind. Und wenn Sie überlegen, bei den Farbedelsteinen, Diamanten ist ein anderes Thema. Das sieht man auch an Preisen. Wir haben massiv massiven Rückgang bei den Preisen, weil der Markt geflutet ist mit Diamanten. Die sind nicht wirklich knapp. Aber bei Farbedelsteinen komme ich am Ende bei guten Investment-Edelsteinen bei 2 Bierkrügen raus, weltweit. 2 Bierkrüge voll. Mehr ist es nicht, ja. Und als Fluchtpunkt, es hat keine metallischen Eigenschaften. Ich kann sie im Ring haben, in der Hand, im Jackett eingenäht oder wo auch immer. Was man damit macht, ist natürlich ideal, weil sie nicht gefunden werden. Kein Röntgengerät dieser Erde findet Investment-Edelsteine. Und das ist eben die Kombination, dass die Menschen einmal den sicheren Hafen im Investment suchen, aber auch eine Mobilität. Was ist, wenn ich Deutschland verlassen muss? Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Es tut mir weh. Ich muss das ganz offen sagen. Wir verlieren so viel Geld in Deutschland. Wir verlieren so viel Know-how. Ich berate sehr viele mittelständische Unternehmer, die die Koffer gerade packen. Die packen die Koffer und deren einzige Hürde ist die Wegzugsbesteuerung.
Wie sieht's aus mit, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Wald? Auch in Deutschland. Es gibt sogar die CO2. Steuer, das kann vorteilhaft sein. Wie sieht's aus mit Waldplantagen, Farmland?
Ja, also sehr gut historisch. Wenn Sie sich die großen Fürstenhäuser, Königshäuser, den Vatikan und alle anschauen, historisch waren nachwachsende Rohstoffe im speziellen Wald immer ein Teil eines diversifizierten Portfolios. Mittlerweile gibt's natürlich ganz tolle Waldchancen. Also ich nutze ja eine in Thailand, deswegen bin ich ja nächste Woche auch wiederum dort. Dort gibt es eine Plantagenwirtschaft, die im Übrigen nur für institutionelle Anleger angedacht war. Ich bin der Einzige, der sie auch Privatkunden anbieten kann. Dort wächst ein Baum, der teuerste Baum der Welt, der heißt Agarwood, also Adlerholz. Und dieser Baum wächst 7 Jahre und dann wird er verwertet. Und am Ende gibt er ein Liquid ab, das nennt sich Oud. Oud ist der Grundstoff für die teuersten Parfüms dieser Erde. Ich weiß, Sie waren ja auch kürzlich in Dubai. Dubai ist geflutet gerade mit Oud. In jeder Mall entstehen große Oud-Läden. Und daraus hat sich einer der teuersten Rohstoffe dieser Erde entwickelt. Dieses Oud wird verauktioniert. Als ich damit begonnen habe vor 4 Jahren, war der Preis 50.000 US-Dollar. Das war der teuerste Rohstoff der Erde damals. Ja, mittlerweile sind wir beim 3-, 4-, 5-fachen. Das entwickelt sich so dynamisch, weil Knappheitsgebot, ich investiere ja immer nach dem Knappheitsgebot, der Baum wächst nicht so schnell wie die Nachfrage. So, und jetzt kommen wir zurück zu den Edelmetallen. Ähnliche Entwicklung beim Silber. Wir stehen beim Silber vor einer massiven Knappheit. Silber, wir brauchen 6 Milliarden Unzen Silber. 6 Milliarden Unzen Silber, um das alles im Solarbereich zu betreiben, was so von den Regierungen angedacht ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Papierversprechen. London steht gerade vor einem ganz großen Problem. Sehr viele Papiere gezogen auf Silber und es ist nicht genügend Silber da. Das könnte zu einer großen Explosion im Silberpreis führen.
Das finde ich spannend. Erklären Sie sich das nochmal. Das heißt, es gibt mehr Papier Silber als physisch Silber?
Ja. Also es gibt Spekulationen und auch Analysen, dass jede Unze Silber, die aktuell im Markt verfügbar ist, 100-fach verkauft ist. Das heißt also, es gibt Papiere auf Silber, Longpositionen auf Silber, die nicht silbergedeckt sind.
Das heißt, wenn physisch Silber?
Ja, unbedingt erstmal einsteigen und dann zweitens, Silber hat eine große Masse. Dann im Garten vergraben oder im Keller lagern, ist es keine gute Geschichte. Ich muss sie da lagern, wo es sinnvoll ist, in einem Zollfreilager. Das heißt, ich habe auch keine Mehrwertsteuer. Das ist ein ganz entscheidender, mein Renditevorteil sind 19%, um das klar und deutlich zu sagen. Ich habe es zugriffsgeschützt und das mache ich ja beispielsweise außerhalb der EU, dass niemand zugreifen kann. Und wenn ich es dann noch maximal diskret mache, sieht's auch niemand. Und das ist eine gute Lösung, die hat bei mir zurzeit Hochkonjunktur.
Rolf Pieper, Diversifikation, die Einordnung der Blasenbildungen. Danke.
Werterhaltung Ihres Vermögens. Danke fürs Zuhören. Rolf Pieper ohne Filter.